In unserer Bibel-Plus-Reihe haben wir schon angefangen, letzte Woche Sonntag Epheser, diese Woche hatten wir am Donnerstag Smyrna und heute wollen wir Fortsetzung machen, nicht mit einem Sendschreiben, sondern mit einem Thema, das im Sendschreiben zu Smyrna aufgegriffen wird. Die Gemeinde in Smyrna ist eine Gemeinde gewesen, die gelobt wird. Es gibt dort eigentlich keine Kritik, die Gott äußert, sondern diese Gemeinde hat sehr viel Leid erfahren. Diese Gemeinde hat erlebt und erfahren, dass sie verfolgt wird, bedrängt wird, dass sie pogromartigen Übergriffen ausgesetzt war und Menschen vielleicht auch zu Schaden kamen, auch vielleicht körperlich zu Schaden kamen. Sie haben wirklich Druck ihrer Umgebung erfahren und erlebt, weil sie Christen waren. Ich möchte heute mit der Apostelgeschichte 16 eine Begebenheit vom Apostel Paulus weitergeben, die jetzt so ein ganz bisschen anders ist, aber etwas von dem erzählt, wie es Menschen geht, die für Jesus sozusagen unterwegs sind und einstehen. Wir sind in einer wirklich privilegierten Zeit, in einer Demokratie, in der Glaubens- und Gewissensfreiheit vom Grundgesetz garantiert sind. Wir leben in einem Land, in dem das weitestgehend durchgehalten und eingehalten wird. Und wir haben nicht das Problem, wie viele andere Länder, in denen sozusagen eine Staatsreligion festgeschrieben und diktiert ist und jedes andere Bekenntnis mehr oder weniger verfolgt wird. Wir leben in einer Gemeinschaft in Deutschland, in einem Land, in dem wir unseren Glauben frei leben können. Noch. Wissen nicht, wie sich die Zeiten ändern werden. Und manchmal ändert sich etwas, sobald sozusagen einer in besonderer Weise für Jesus Christus einsteht. Der Text für heute steht in der Apostelgeschichte 16, ab Vers 23. Und wenn wir ab Vers 23 lesen, dann entdecken wir, da ist irgendwas vorgefallen. Irgendwas ist dem vorausgegangen. Was ist dem vorausgegangen, was wir gleich lesen werden? Vorausgegangen war, dass sozusagen der Apostel Paulus in der Stadt Philippi sozusagen an verschiedenen Stellen unterwegs war und lehrte. Er betraf sich mit Menschen, teilweise auch vielleicht in den Häusern und musste immer wieder dort über den Marktplatz laufen. Das ist einfach dem Stadtplan und der Stadtanlage Philippis geschuldet gewesen. Und da war es nun so, dass es eine Frau gab, die sozusagen einen Wahrsagegeist hatte. Da muss man wissen, in der damaligen Zeit war das sehr verbreitet, dass an den Tempeln Priesterinnen waren, dass an den Tempeln Männer und Frauen unterwegs waren, die Visionen hatten, die die Zukunft voraussagten, die Amulette verkauften, die sozusagen die Menschen im Namen der jeweiligen Gottheit versicherten von Glück und Unglück und dergleichen mehr. Das war sehr lebendig. Das war dort sehr ausgeprägt. Also wer an den Sendschreiben teilnimmt, wird entdecken, wie vielfältig gerade kommenden Donnerstag geht es um Pergamon, wie unglaublich ausgeprägt die Kulte und die Tempelanlagen waren, die dort unterhalten wurden, wo wir sozusagen Menschen dienten und Leute im Namen der Gottheit mit Auskunft über Zukunft und Wohlergehen versorgten. Und diese Frau nun tat etwas, was an sich nicht strittig war, nämlich sie rief über den Platz immer wieder neu, sozusagen, dass diese Menschen sind Diener des höchsten Gottes, sie verkünden euch den Weg des Heils. Hochinteressant. Sie verriet etwas von dem tiefsten Geheimnis der Verkündigung Jesu Christi, die Paulus auferlegt oder aufgetragen war. Das sind Diener des höchsten Gottes, sie verkünden euch den Weg des Heils. Eigentlich nichts Schlimmes, es war, wir könnten sagen, die macht doch Werbung für dich, Paulus. Aber irgendwie spürte er, die Art und Weise, wie sie rief, war störend. Er war nicht glücklich darüber, dass sie ständig sozusagen über den ganzen Marktplatz diese Dinge schrie, Dann drehte er sich eines Tages um, gebot dem Wahrsagegeist, er möge ausfahren. Das tat dann auch der Geist und von Stund an war die Frau nicht mehr in der Lage, Zukunft vorherzusagen, wahrzusagen, die Möglichkeit sozusagen an dieser Stelle mit ihrer Begabung, in Anführungszeichen, ihrem Herrn, sie war Sklavin, zu dienen und Geld zu verdienen, war plötzlich weg. Und das gab in der Stadt richtig Ärger. Hier war sozusagen jemand in seiner Existenz als Geschäftsmann zutiefst betroffen. Seine Einnahmequelle war trockengelegt. Die Frau konnte nicht mehr wahrsagen. Er konnte mit ihr keinen Verdienst mehr machen. Und das gab richtig Ärger. Und wie das eben so ist, wenn man dann erstmal einen Fall hat, man ist da schnell dabei zu sagen, ja, wenn das jetzt jeder macht, ja, dann bricht ja die ganze Wirtschaft in der Stadt zusammen. Und die Empörung darüber ist natürlich ungleich größer. Also machte man sich auf, um Paulus und seine Gefolgsleute, sozusagen den Silas, der war mit dabei, vor die Obersten der Stadt zu ziehen und sie anzuklagen. Und nämlich die Anklage war, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Gebräuche, die wir als Römer nicht annehmen und nicht befolgen dürfen. Was haben die gemacht? Paulus und Silas haben das Evangelium verkündet und sie waren zu dem Zeitpunkt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen gehabt, sie waren zu dem Zeitpunkt noch in Gemeinschaft mit der großen jüdischen Gemeinschaft als Christen. Sie waren lediglich eine Splittergruppe des Judentums. Und das Judentum hatte innerhalb des Römischen Reiches Duldung. Sie durften sein. Aber, und das steckt hier hinter dem Wort Gebräuche, sie durften keine Missionsarbeit leisten. Sie durften nicht aktiv Römer veranlassen zu einem sozusagen Glaubensübertritt oder Religionsübertritt. Also ähnlich vielleicht wie im heutigen arabischen Ländern, Iran und anderen Ländern, Irak oder in Saudi-Arabien. Es war bei Strafe eigentlich verboten, Römer sozusagen aus ihrer Staatsreligion der Kaiserverehrung, welche Götter auch sonst noch eine Rolle spielten, es war nicht erlaubt, dass die Römer sozusagen bekehrt werden zum Judentum. Diese Leute nun tun etwas, was uns als Römer verboten ist. Wie sah das aus? Nun, die Römer mussten einmal im Jahr, jedenfalls in der Stadt Pergamon, hier ist es sozusagen die Stadt Philippi. Philippi war römisches Hoheitsgebiet, war römische Zentralstadt in der Region. Diese Römer mussten einmal im Jahr in einem Tempel, die dann einem der Kaiser geweiht war, sozusagen Weihrauch anzünden und das Bekenntnis sprechen, der Kaiser ist der Herr. Das tat nun Paulus nicht, denn die Verkündigung des Paulus war geradezu anders. Nämlich, was sagt Paulus? Paulus verkündet, Jesus Christus ist der Herr. Und das war ein Affront gegen die Staatsräson und gegen die Staatsreligion. Das steckt also dahinter. Es war jetzt nicht so, dass er gesagt hätte, ja gut, die haben jetzt halt einen anderen Gott und der macht für den Reklame und ist doch alles nicht so schlimm. Sondern wir haben in dieser Geschichte zwei Dinge beieinander. Auf der einen Seite, dass ein Geschäftsmann sozusagen seine Einnahmequelle verliert und das enorm Aufregung verursacht in der Stadt. Und auf der anderen Seite den Vorwurf, dass sozusagen durch die Verkündigung Missionsarbeit betrieben wird gegen die Römer und gegen geltendes Recht. Und das ist nicht erlaubt. Also werden sie vor den Polizeiverwalter, vor die Oberen der Stadt gezerrt. Und dort heißt es dann ab Vers 23, da setzt nun unser Text ein, nachdem man ihnen viele Schläge versetzt hatte, warf man sie in den Kerker und wies den Kerkermeister an, sie im sicheren Gewahrsam zu halten. Diesem Befehl zufolge brachte er sie in die innerste Zelle und spannte ihre Füße fest in den Block. Wir lesen gleich weiter. Also wir haben jetzt hier einfach die Situation, dass geradezu auch wieder in einer Art Lynchatmosphäre und pogromartigem Übergriff Paulus und Silas vor die Verwaltung gezerrt werden und ohne Aufnahme von irgendwelchen richterlichen oder gerichtlichen Protokollarien, da wird einfach auch nicht recht gesprochen, da wird gleich gehandelt. Ja, vorsorglich hauen wir sie erstmal. Wir können ja nachher noch gucken, ob es die richtigen waren. Auf jeden Fall wird erstmal, sie werden ordentlich geschlagen. Entweder hatten sie die 40 weniger einen bekommen, wie man es eventuell unter den Juden und für Juden tat, oder sie wurden einfach wahllos und nach einem bestimmten Prinzip, ist nicht näher erläutert, mit Stöcken geschlagen, nicht mit Ruten. Sie haben auf jeden Fall richtig Haue bekommen von den jeweiligen Polizeimitarbeitern der Stadt. Ihre Rücken waren wahrscheinlich verletzt, vielleicht offen, vielleicht bluteten sie. Der Rücken schmerzte und sie wurden dann also in den Keller gebracht, in die innerste Zelle des Gefängnisses und mussten dort, was ihre Bewegung natürlich erheblich einschränkte, sie konnten nur sitzen, eventuell mit dem wunden Rücken gegen die Wand gelehnt, ihre Füße fest in den Block gespannt. Sie müssen enorme Schmerzen gehabt haben, durch die Strafe, die man ihnen gab und durch die Folge, dass sie eben im Dunkeln dann unten im innersten Gefängnis saßen. Allen Grund, Gott zu schimpfen, könnten wir vielleicht sagen. Allen Grund vielleicht, den Kerkermeister zu verfluchen. Allen Grund, würden wir vielleicht heute sagen, um sich selbst unendlich Leid zu tun. Allen Grund hatten sie, um zu lamentieren, um zu sagen, ach, was sind wir doch für arme Hascherl, wie hat es uns doch sozusagen erwischt. Und sie könnten jetzt weinen, sie könnten zetern, sie könnten verzweifeln an sich. Sie hätten wirklich allen Grund, gegen Gott zu sein. Sie hätten vielleicht allen Grund, gegen die Römer zu sein. Sie hätten allen Grund, gegen die Umstände zu sein. Sie hätten allen Grund zu klagen. Zu klagen, zu klagen und traurig zu sein. Umso erstaunlicher ist es, dass wir lesen um Mitternacht. Also sie haben offensichtlich auch einige Zeit gebraucht, um sozusagen sich von den Schmerzen etwas und von der Tortur zu erholen. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder. Und die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Wir sind ja eigentlich geneigt, Gebete, Gebetssituationen privat zu halten. Öffentlich lautes Gebet, das andere beten, da haben wir vielleicht auch schnell die Stelle aus dem Neuen Testament parat, dass wenn wir beten, so wie Jesus sagt, sollen wir es im stillen Kämmerlein tun und deshalb hört man unsere Gebete so nicht. Für Paulus war das an dieser Stelle sein stilles Kämmerlein. Er konnte nirgends anders hin. Er saß nun in der tiefsten, in dem innersten Gefängnis. Und was tat er? Er begann zu beten und offensichtlich laut. So laut, dass andere es hören konnten. Er begann laut zu beten. Und wenn ihm, sage ich jetzt mal so, salopp nichts mehr einfiel, dann begann er zu singen. Er betete und sang. Er sang Loblieder, wie er sie kannte, wie sie ihm einfielen. Er lobte Gott, sie sangen zu zweit, sie beteten nachts im Dunkeln von Schmerzen geplagt. Ich habe die Predigt überschrieben, Loben verändert. Ich glaube, dass man in solchen Situationen, wo wir eigentlich untergehen könnten in Sorgen, in Not, in Anfechtung, in Problemen, da, wo man sich dennoch aufschwingt, Gott zu loben. Klammer auf, klingt es zunächst einmal nicht wirklich fröhlich. Klammer zu. Ich glaube, dass es eine Qualität von Lob gibt, wo man den Eindruck hat, naja, das könnte man auch überzeugter singen. wo man den Eindruck hat, na ja, also so das Lächeln fällt jetzt schwer. Also Loblieder sollte man da fröhlich und dann mit Herzen und mit beschwingter. Vielleicht war das gar nicht so. Ich glaube, dass er erst mal angefangen hat, Gott zu rufen, vielleicht ihm die Situation zu schildern. Vielleicht hat er im Gebet einfach Christus proklamiert, bekannt, wer Christus ist, wer Gott ist. Dann haben sie angefangen, miteinander zu singen und vielleicht erst zaghaft. Vielleicht haben sie erst ihre Stimmen sozusagen einsingen müssen. Aber sie haben laut gebetet und sie haben laut gesungen. Vermutlich nicht sofort ganz fröhlich. Aber die taten es. Laut genug und hörbar genug, dass die Männer um sie herum es mitbekamen. Erste Veränderung. Dort, wo gelobt und gebetet wird, glaube ich, werden Menschen in meiner engeren Umgebung mitbekommen, was geschieht. Dort, wo wir bei Tisch beten, werden Menschen mitbekommen, dass wir vor dem Essen stille werden und beten. Wenn wir beieinander sind und vielleicht Hauskreis bei uns zu Hause haben und wir haben die Gitarre dabei und wir singen mit 8 oder 9 oder 10 Teilnehmern, dann kann es sein, wenn man in einer Mietswohnung wohnt, dass es die Leute rechts, links und oben, unten mitbekommen. Wir hatten in einer Gemeinde immer die Angewohnheit, im Sommer, wenn dann die Fenster auf waren, auch unseren Lobpreis zu machen. Und wir trafen später mal einige Leute aus der Nachbarschaft, die sagten, immer wenn Gottesdienst ist, frühstücken wir auf der Seite, wo euer Gemeindehaus ist. Wir machen die Fenster auf und hören eure Musik zu. Die sind nicht in den Gottesdienst gekommen, die haben den Service genossen, dass wir laut genug gesungen haben. Aber dort, wo Gott gelobt wird, dort, wo Menschen Gott loben und wo man betet, erste Veränderung ist, dass Menschen in der engeren Umgebung es irgendwie mitbekommen. Ich sage ja schon mehrfach, es ist so dieses Momentum, wo man vielleicht denkt, irgendwas ist an dir und bei dir anders, weil du singst und weil du lobst. In unserer Geschichte geht es nun so weiter, dass Dinge über die unmittelbare personale Nähe hinaus passieren. Plötzlich entstand ein starkes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Kerkers erschüttert werden. Sofort sprangen sämtliche Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Entweder waren es auch diese Stöcke, diese Holzstöcke, die aufsprangen, die vielleicht so schwer waren und schwer standen, dass durch diese momentane Verschiebung der Erde, die wackelte, sozusagen die Halterungen aufsprangen oder es sprangen die Türen auf. Wir wissen nicht, wie es genau gegangen ist. Tatsache war jedenfalls, alle waren mehr oder weniger in der Lage zu flüchten. Aber keiner tat es. Wir könnten auch sagen, vielleicht hat das Loben dazu geführt, dass die Erde bebte. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre das Erdbeben so oder so gekommen. Tatsache ist aber, dass mit dem Erdbeben und durch das Erdbeben für diese Menschen in dieser besonderen Situation hier kein Schaden entstand, sondern sich das Angebot der Freiheit eröffnete. In der Stadt selber wird es Schäden gegeben haben in Philippi. Wir wissen aus dieser Region heraus, dass dort um die 60 nach Christus, Mitte 65, es muss dort einige extreme Erdbeben in der Region gegeben haben. Also Laodicea zum Beispiel weiß man, diese Stadt ist dort komplett dem Erdboden gleichgemacht worden durch ein Erdbeben und dann auch kurz danach aber wieder aufgebaut worden. Laodicea war eine sehr reiche Stadt. Sie brauchten keine fremde Hilfe und konnten die Stadt auch so wieder aufbauen. Aber es macht deutlich, dass dort große Erdbeben durchaus bis heute ja zum Teil noch an der Tagesordnung sind. Gelegentlich passieren sie ja. Hier werden die Menschen frei. Sie könnten gehen, aber sie tun es nicht. Der Kerkermeister erwachte. Ist ja klar, wenn die Erde bebt, wenn alles wackelt, wenn Sachen umkippen, wenn Leute schreien, wenn vielleicht auch gespürt wird, dass irgendwelche anderen Häuser oder Teile des Hauses einstürzen, da schläft man nicht mehr weiter. Der Kerkermeister erwachte, sah die Türen des Kerkers offen stehen und riss ein Schwert heraus und wollte sich töten. Warum? weil er mit seinem Leben sowieso einstand für die Gefangenen. Waren sie geflüchtet, würde er hingerichtet werden. Er wollte denen zuvorkommen und ehrenvoll sterben und sich selbst töten. Er glaubte nämlich, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief vom Innersten mit lauter Stimme: Tu dir kein Leid an, wir sind noch alle hier. Welche Überraschung. Welche Überraschung für den Kerkermeister und vielleicht auch für andere Gefangene, die gerne geflohen waren, aber irgendwie so gar nicht sich trauten abzuhauen, weil vielleicht Paulus sagte, wir bleiben hier. Keine Ahnung. Sie blieben jedenfalls hier. Und der Kerkermeister rief nach Licht, trat ein, fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen. Und dann führte er sie hinaus und fragte ihr: Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Offensichtlich war er im Bilde. Offensichtlich hatte er mitbekommen, diese Männer waren immer wieder von der Magd auf dem Marktplatz angeschrien worden. Sie seien sozusagen Diener des höchsten Gottes. Offensichtlich hat er mitbekommen, dass sie beten, dass sie singen. Offensichtlich hatte er mitbekommen, dass diese Männer sozusagen von Gott redeten. Und in ihm war die Sehnsucht geweckt. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Nun muss man vielleicht auch wissen, dass in der damaligen Zeit insgesamt gesehen vom Lebensgefühl man viel stärker darauf ausgelegt war, dass man sich den sozusagen die gute Laune und die Zuwendung und Zuneigung der Götter verdienen musste durch Opfer oder durch Besuche in den Tempeln. Man lebte in Angst vor dem Schicksal. Man lebte in Angst davor, irgendwie das Unheil über einen zusammenbricht. Man sehnte sich nach einem Leben frei von dieser Angst. Man sehnte sich nach einem Leben mit ein bisschen Glück. Man wollte irgendwie doch auf der Seite stehen, dass man gerettet wird, dass es einem gut geht. Und deshalb bediente man verschiedene Götter in der Hoffnung, dass alles zusammen dafür sorgt, dass das Leben positiv bleibt. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie antworteten ihm: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und samt dein Hause gerettet werden. Und nun verkündeten sie ihm und allen seinen Hausgenossen das Wort des Herrn, mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, wir wissen nicht genau wann, aber es war wahrscheinlich schon noch dunkel, bei Kerzenschein, der Kerkermeister hat sie zu sich geholt. Mitten in der Nacht ereignet es sich nun, dass der Kerkermeister wissen will, was muss ich tun, was ist mit euch, was ist mit meinem Leben, welche Bedeutung hat das, was ihr sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, erzählt mir, wer ihr seid, wofür ihr steht. Was könnt ihr mir sagen? Was ist eure Botschaft? Paulus und Silas ergreifen die Gelegenheit, sagen es ihm zunächst einmal: Glaube an den Herrn Jesus Christus, und dann wird noch einmal entfaltet, was alles gesagt und erklärt werden muss. Und die ohnehin durch das Erdbeben wach gewordene Hausgemeinschaft setzt sich zusammen und hört zu. Und dann auf ganz kurzem Wege, noch in derselben Nacht, nahm er sie mit sich, wusch ihnen die Striemen und ließ sich sogleich mit all den Seinigen taufen. Eine Nacht- und Nebelaktion, würden wir sagen. Er nimmt die beiden, nachdem er gehört hat, was er tun muss, wer Jesus Christus ist und dass Paulus und Silas den lebendigen Jesus Christus verkünden, spürt er etwas, dass von dieser Verkündigung und von diesem Herrn etwas anderes ausgeht. Und das, was wir hier merken ist, oder was wir beobachten können, ist dort, wo das Evangelium Herzen erreicht, verändert sich das Verhalten. Dort, wo das Evangelium Herzen erreicht und wo Menschen das Evangelium aufnehmen und die Verkündigung an Jesus Christus sozusagen sich zu eigen machen, ändert sich, wir könnten sagen, von Stund an das Verhalten. Der Kerkermeister hat sie nicht nur sozusagen aus der Zelle geholt und sich von ihnen erzählen lassen, wer Christus ist. Es heißt hier, er hat sie mit sich genommen und wäscht ihnen ihre Striemen. Er versorgt sie medizinisch, er kühlt ihre Wunden, er legt Verbände an. Die Bekehrung zu Jesus Christus verändert das Herz. Und aus den Gefangenen, aus denen, die man sozusagen misshandelt, aus denen, die man aus der Macht heraus malträtieren kann, wird plötzlich ein Mensch, den man sieht, wird plötzlich ein Mensch, dem man sich zuwendet, wird plötzlich ein Mensch, über den man sich erbarmt. Der Kerkermeister, dieser harte Hund, der durchaus auch Spaß an seinem Beruf hatte, denn es machte ihm doch wohl Freude. Er sollte sie ja nur sicher verwahren. Aber wie das manchmal so ist, wenn man erstmal eine Uniform anhat, manchmal geht man über das Ziel hinaus. Er legt sie nicht nur in die innerste Zelle, sondern spannt ihre Beine noch in den Block. Es gibt so immer die Haltung, dass man es besonders gut machen will und über das Ziel hinausschießt. So einer war er wohl. Aber nun merkt er die Sache mit diesem Jesus Christus. Das bedeutet, der bietet mir einer ewiges Leben an. Der bietet mir einer Vergebung der Sünden an. Da bietet mir jemand an, ganz bei ihm zu sein. Da bietet mir jemand an, Heil zu gewinnen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden, ist die Frage. Was muss ich tun, damit ich eine Zukunft in Ewigkeit habe? Das ist nicht nur, damit es mir besser geht. Noch ein Gott, den kann ich ja auch noch mit einem Räucherstäbchen bedienen. Nein, darum geht es ihm nicht. Er merkt, es geht um mehr. Es geht um eine umfassende Errettung seines ganzen Lebens. Und er glaubt, er spürt von dem, was Paulus und Silas sagen, geht Kraft aus. Er hat gehört und gesehen, sie haben gesungen, gebetet, sie sind sitzen geblieben, sie haben ihm durch ihr Rufen das Leben gerettet, sie haben ihm geholfen, sich nicht umzubringen, sondern rechtzeitig gerufen, damit er weiterleben kann. Von diesen Männern geht etwas aus, was ihn überzeugt. So heißt es, er und sein Haus, viele aus seiner Umgebung, die dabei waren, die gehört haben, die zugehört haben, die entschieden waren, das ist auch mein Weg, ließen sich noch in der Nacht taufen. Eine unglaublich spannende Geschichte. Ganz eng beieinander, Bekehrung und Taufe. Bei uns ist das nicht ganz so eng beieinander, da dauert das schon mal ein bisschen dazwischen. Aber der Vorgang ist derselbe. Da, wo Menschen ihr Leben Jesus übertragen, da, wo Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, da mündet es ein in diese Übergabe, in diese Lebensübergabe in die Hand Gottes, dass man sagt, mein Leben, Herr, gehört dir, so wie du dein Leben mir gegeben hast. Und die Verbindung zwischen dir und mir soll gelten. Und sie wird festgemacht. Und ich will, dass sie zwischen dir und mir gilt. Ich will, dass die Beziehung zwischen dir und mir festgemacht wird. Und der Ort, wo das geschieht, ist der Ort der Taufe. Er und die Seinen ließen sich zugleich taufen. Und dann geschieht etwas nach der Taufe, dass er sie wieder mit nach Hause nimmt und dann wird gegessen. Dann wird gefeiert, wird gegessen, wird getrunken. Es wird kein Alkohol getrunken wahrscheinlich, aber es wird getrunken, es wird miteinander sozusagen fröhlich beieinander gesessen und sie feiern dieses Fest, dass er mit seinen Freunden und Bekannten und Verwandten zum Glauben gekommen ist. Loben verändert. Loben verändert den, der lobt, in seinem Herzen, in seiner Ausrichtung. Und ich will einmal so sagen, ich glaube, dass diejenigen, die loben, die immer wieder anfangen, Gott zu loben, unabhängig von der jeweiligen Tagessituation, unabhängig von dem Chaos, unabhängig davon, ob gerade viel daneben geht oder nicht, unabhängig davon, ob so ein unendlicher Druck da ist, da, wo Menschen anfangen zu loben, vielleicht mit so einem grummeligen Unterton, aber wo sie anfangen, Gott zu loben, ereignet sich etwas, nämlich, dass die Worte ihrer Lieder und ihrer Gebete in ihr eigenes Herz zurückfallen. Ich glaube, dass die Worte und Gebete, die wir sprechen und singen, dass sie in uns jene Atmosphäre schaffen, von der wir zunächst nur mit dem Kopf singen. Meine Beobachtung ist, wenn man dranbleibt, wenn man sozusagen inmitten der Not, inmitten der Traurigkeit, inmitten des Drucks, inmitten der vielen Herausforderungen, die man sozusagen im Kopf hat, singt und betet. Diese Atmosphäre der Gegenwart Gottes, diese Atmosphäre der Freude, diese Wahrheit der Lieder und Gebete, die ich singe und spreche, breitet sich in mir, in meinem Inneren aus. Damit ist noch nicht die Situation verändert. Aber ich bin verändert. Meine innere Haltung zu Gott ist anders und vielleicht kann ich manches auch anders sehen und entdecke vielleicht, so schwer ist es nicht oder ich habe eine Idee, was ich zuerst machen soll oder ich bekomme Kraft und Mut und Freude, inmitten dieser Situation anderen zu begegnen mit Fröhlichkeit, mit Freundlichkeit, ohne dass ich meinen Unmut an ihnen auslasse, der vielleicht aufgrund meiner Situation entstanden ist. Für unseren Kerkermeister bedeutete das, dass dieses Lob nicht nur dazu führte, dass die Menschen aufgrund des Erdbebens dann frei waren, sondern diese Fröhlichkeit, diese innere Haltung, diese Bereitschaft, in der Gegenwart Gottes auch im Kerker zu sein, führte dazu, dass Paulus und Silas für den Kerkermeister und seine Familie und Angehörigen zur Quelle ewigen Lebens wurden. Da waren Leute, die waren nicht verschlossen in ihrer Not und in ihrer Anklage und in ihrem Unmut, sondern da waren zwei, die waren verbunden aufgrund ihrer Gebete und ihres Lobes mit dem Geist Gottes, mit Christus selbst. Und als dann der Kerkermeister fragte, was muss ich tun, da war es da. Das Wort, die Hilfe, die Verkündigung, Jesus Christus ist der Herr. Ewiges Leben bekommst du nur bei Gott. Nimm Christus Jesus als deinen Herrn und Heiland an und gib ihm dein Leben. Das bedeutet es. Er hat für dich am Kreuz deine Schuld bezahlt. Er hat für dich sozusagen alles getan, damit du versöhnt bist mit Gott. Und er möchte, dass du bei ihm bist. Aber dafür ist es nötig, dass du ihm folgst, ihm dein Leben gibst, ihm sagst, das, was du sagst, was du lehrst, was du tust, wie du lebst, Herr, so will ich auch unterwegs sein. So will ich dir folgen. Ich will mit dir gehen und will dir glauben und vertrauen. Und wer das tut, muss wissen, dass diese Nachfolge Jesu immer wieder auch diese Situation heraufführen kann und führen wird, wo wir um unseres Glaubens willen sozusagen im Gegensatz zur Gesellschaft sind. Letzten Donnerstag war so eine Frage in unserer Kleingruppe, in der wir waren, wie ging es dir, als du in deinem Umfeld dich einmal klar und deutlich geoutet hast, also geöffnet hast und erzählt hast, dass du gläubiger, aktiver Christ bist? Und ich glaube, dass die Antworten unterschiedlich sind. Der eine kann sagen, da ist nichts passiert, Leute haben das also entdeckt, ja, haben da auch nicht groß was gesagt. Und dann kam so im Nachsatz, aber danach haben sie mich genau beobachtet. Man nimmt es mit, wie der andere sich verhält. Man schaut genau hin, ob er fröhlich ist oder nicht. Man schaut, ob er ehrlich bleibt. Man schaut, ob er schummelt. Ist interessant, die Leute selber nicht gläubig, selber nicht mit Gott unterwegs, wissen ganz genau, wonach sie schauen müssen oder haben eine ganz bestimmte Ahnung und Vorstellung, wie Christen sein müssen. Und sie gucken hin. Es kann also sein, dass wir, wenn wir sagen, wir folgen Jesus Christus nach, die Toleranz vielleicht, die so bisher herrschte, plötzlich eingeschränkt ist, weniger wird, vielleicht sogar die Stimmung umschlägt. Bisher durfte man machen, was man wollte, aber jetzt, wenn du Christ bist, mit einem Mal äußert sich so ein ganz eigenartiger, heimlicher Widerstand. Wir wissen nicht, warum. Dahinter steckt eben letztlich der Teufel und Widersacher Gottes. Der möchte, dass den Menschen, die Christus nachfolgen, das Leben sauer gemacht wird, dass es ihnen schwierig wird. Er will nicht, dass sozusagen das Leben mit Christus in der Nachfolge nur Leben auf der Sonnenseite ist. Und Jesus Christus sagt es selber, ich lese uns mal einige Verse aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es dann in Lukas-Evangelium Kapitel 21 ab Vers 10, dann sagte er zu ihnen, Volk wird sich gegen Volk erheben und Reich gegen Reich und große Erdbeben und Seuchen und Hungersnöte werden da sein und dort wird Schrecknisse erfahren, große Zeichen vom Himmel werden kommen. Aber vor diesem allen wird man Hand an euch legen und euch verfolgen, indem man euch in den Synagogen und den Gefängnissen übergibt, vor den Könige und Statthalter führt, um meines Namens willen. Das wird passieren. Man könnte Angst haben, man könnte Furcht bekommen, man könnte sich sozusagen auf die Flucht begeben. Aber das Interessante ist, dass Gott etwas anderes sagt, dass Jesus seinen Jüngern sagt, das wird euch Anlass sein, Zeugnis zu geben. Diese Situationen sind Gelegenheiten, von mir zu reden. Ja, ihr sollt sogar von mir reden. Und dann sagt er, prägt es darum euren Herzen ein, nicht im Voraus nachzusinnen, was ihr antworten sollt. Denn ich will euch Rede und Weisheit geben, der alle eure Widersacher werden nicht widerstehen oder widersprechen können. Wir werden wahrscheinlich in Situationen kommen, wo Menschen uns widerstehen, wo es Menschen uns schwer machen. Es kann gut sein. Und Jesus sagt, das ist einfach so. Es wird so sein. Es wird diesen Widerstand geben. Aber macht euch darüber keine Sorgen. In dieser Situation bin ich bei euch. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. In dieser Situation werde ich euch Worte geben, werde ich euch Antworten in euer Herz, in eure Gedanken geben, dass ihr Rechenschaft geben könnt von dem, wer ich bin und was ihr glaubt. Macht euch keine Sorgen darum. Ich werde dort bei euch sein. Ich werde dort mit euch sein. Der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief unter anderem, wie sein Leben ausgesehen hat in der Nachfolge. Er vergleicht sich dort mit den sogenannten Überaposteln, die ihm Konkurrenz machen und die Gemeinden, nachdem er sie gegründet hat, verderben wollen. Er sagt, er redet also davon, wie er Jude ist, dass er guter Jude ist. Und er beschreibt davon, von den Juden bekam ich 5-mal, muss ich das vorstellen, 5-mal die 40 weniger einen, 39 Peitschen beziehungsweise 39 Geißelhiebe. 3-mal wurde ich gegeißelt, also gepeitscht mit Widerhaken und Knoten in der Schnur, die auf den Rücken schlagen. 3-mal wurde ich gegeißelt, 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag habe ich in den Meereswogen zugebracht. Auf Wanderung oftmals durch Gefahren von Flüssen, durch Gefahren von Räubern, Gefahren von Seiten meines Volkes, Gefahren von Seiten der Heiden, Gefahren in der Stadt, Gefahren in der Steppe, Gefahren auf dem Meer, Gefahren unter falschen Brüdern. In Mühsal und Beschwerde, häufig in durchwachten Nächten, in Hunger und Durst, in vielem Fasten, in Kälte und Blöße. Er beschreibt sein Leben um des Evangeliums willen. Nicht, weil er sich das ausgesucht hat, sondern weil in den unterschiedlichsten Situationen plötzlich die Situation und Atmosphäre kippte und Menschen sozusagen ihn anklagten. In der einen Synagoge wurde er gelitten, da hörte man zu. In Beröa zum Beispiel hörten die Juden gerne zu. Da heißt es, komm morgen wieder. Sie gingen nach Hause und schauten in der Schrift nach, ob es sich so verhielte. Und in der anderen Synagoge, wo er auch lehrte und predigte, wurde er angeklagt, wurde er verfolgt, verleumdet, vor die Stadtoberen gezogen. Und man gab ihm dann eine Strafe oder innerhalb des Judentums, wie gesagt, erlitt er dann eben die 39 weniger einen. Die heißen deshalb so, weil es die Juden an dieser Stelle mit der Strafe genau nahmen. Sie wollten sicherstellen, dass man nicht beim Zählen durcheinander kommt. Sie wollten nicht aus Versehen 41 Schläge geben. Das wäre Unrecht. Also haben sie gesagt, 40 weniger ein. Dann kann man sich einmal vertun und man ist immer noch im Soll. Perfide, aber so war es eben. Paulus beschreibt, dass ihm das sozusagen widerfahren ist, als man ihn so vergleicht mit anderen. Er macht deutlich, das war mein Weg, das ist mein Weg um Jesu Christi willen. Und wir haben hier an dieser Stelle so eine Situation, wo er mit Stöcken geschlagen wurde, wo er Probleme in der Stadt bekam. Warum? Weil er eine junge Frau vom Wahrsagegeist befreite, weil er in den Kerker geworfen wurde und weil er lobte, weil er betete, weil er Gott nicht sein ließ, sondern weil er sich in dieser Situation in allen Schmerzen zu Gott wandte und Gott sein Herz und seine Hingabe, ihn und Silas in der Situation gebrauchen konnten. Mach dir keine Sorgen, hat Jesus vorher gesagt. Mach dir keine Sorgen, was ihr sagen werdet. Wenn die Situation kommt, bin ich bei euch. Und Paulus und Silas erklärt das Evangelium dem Kerkermeister. Und nicht nur er, sondern viele um ihn herum finden Jesus Christus und werden sozusagen zu einer kleinen Urzelle mit der Gemeinde in Philippi. Noch in derselben Nacht nahm er sie mit sich, wusch ihnen die Striemen und ließ sich sogleich mit all den Seinen taufen. Ich lade uns ein, heute Morgen an dieser Stelle darüber insofern nachzudenken, inwieweit nicht Loben und Danken eigentlich außerhalb jedes Zweifels stehen sollten. Loben und Danken sollte nicht eine Frage sein, habe ich Grund zum Loben und Danken, sondern gelobt werden muss, gedankt werden muss. Warum? Weil wir Jesus Christus kennen, der auferstanden ist. Weil wir Jesus Christus kennen, der uns erlöst hat. Weil wir Jesus Christus kennen, der uns ewiges Heil gegeben hat. Es gibt immer Grund zum Loben. Es gibt immer Grund, den lebendigen Gott zu bekennen. Ihm immer Ehre zu machen mit Worten und mit Liedern, die wir gelernt haben, die wir in unseren Herzen leise oder laut singen. Es lohnt sich, Gott zu loben. Es lohnt sich deshalb, weil während des Lobes Gott durch seinen Geist in uns unser Herz verändert. Und weil wir in einer Haltung sind, in der er uns gebrauchen kann, anderen Menschen vom Evangelium etwas weiterzugeben. Paulus und Silas wurden zur Quelle des ewigen Lebens, weil sie selber angeschlossen waren an dieser Quelle des ewigen Lebens durch ihr Lob, durch ihre Gebete. Und ein zweites, wir haben es gesehen in der Bekanntmachung, im Vorspiel, in der Vorschau. Wir werden im Juli eine Taufe haben. Ich lade uns ein, an dieser Stelle noch einmal nachdrücklich, diese Frage nicht aufzuschieben, sondern für sich selber zu entscheiden, ist das mein Schritt, den ich gehen muss? Ist das die Frage, in der ich schon so lange rummache? Welches Argument ist denn noch offen? Welche Frage noch unbeantwortet? Oder braucht es vielleicht einfach diesen kleinen Rucker, dieses Momentum, dieses Mut, diese mutige Entscheidung zu sagen, ich mache es fest, es soll gelten zwischen mir und Gott, dass er derjenige ist, der mich erlöst hat, der mich trägt, der mich hält. Ich wünsche uns diesen Mut, sozusagen diese Entscheidung zu treffen, uns festzumachen, dabei zu sein, es nicht länger hinauszuzögern und länger hinauszuschieben, sondern zu sagen, egal wie lange ich warte, irgendwann werde ich ja eine Entscheidung treffen müssen. Dann treffe ich sie jetzt. Ich bin dabei und freue die Freude darüber, dass Gott sein Angebot an mir einlöst und seinen Geist und seine Freude mir gibt und mich eingliedert in seinen Leib, in die Gemeinschaft derer, die erlöst sind und die ihm folgen. Loben verändert. Ich lade uns ein, Gott zu loben und zu ehren, denn er ist es wert. Er verändert mein Herz und durch mich Menschen in meiner Umgebung. Und wir erleben und erfahren Vergebung unserer Schuld. Wir erleben und erfahren Vergebung unserer Sünden, da wo wir uns an Christus Jesus wenden und immer wieder neu Grund finden, ihn zu loben und zu danken, weil er ein gütiger und barmherziger Herr ist, der es gut mit uns meint. Amen.